Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Streit um das Rentenpaket geht weiter. Die junge Gruppe der Union im Bundestag hält die Pläne der Regierung weiter für, Zitat, nicht zustimmungsfähig. Man werde bei dieser inhaltlichen Position bleiben. Das geht aus einer Erklärung hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Mit Blick auf die Ende dieser Woche geplante Abstimmung im Bundestag werde nun aber jedes Mitglied der Gruppe für sich abwägen, wie es sich entscheidet. Tja, Matthias Deiß in Berlin. Heißt das nun, das Rentenpaket wird keine Mehrheit bekommen?
Nein, das heißt es nicht. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat dem Kanzler heute im Bundesvorstand der CDU zwar persönlich mitgeteilt, dass er dem Rentenpaket weiter nicht zustimmen kann. Das ist nach der Diskussion der vergangenen Wochen aber auch keine Überraschung. Ich sehe die heutige Erklärung der jungen Gruppe eher als eine Möglichkeit für alle Beteiligten, doch noch gesichtswahrend aus der Sache rauszukommen, ohne die Regierung zum Einsturz zu bringen. Denn das wäre laut SPD ja die Folge einer Ablehnung. Warum? Die Erklärung benennt explizit, dass jedem Abgeordneten eine staatspolitische Verantwortung zukommt, die, Zitat, auch Rücksicht auf den Koalitionsfrieden und die weitere Regierungsarbeit umfasst. Und genau diese Formulierung könnte am Ende die Brücke sein, die die Mehrheit für das Rentenpaket doch noch möglich macht. Auf genau diese Verantwortung hat übrigens auch Kanzler Merz in den letzten Tagen und Wochen immer wieder hingewiesen.
Der Kanzler geht ja weiter davon aus, dass die Abstimmung im Parlament am Freitag stattfindet. Wie geht es bis dahin weiter?
Nun, morgen kommen erstmal die Fraktionssitzungen zusammen und in der Union dürfte es dabei eine Probeabstimmung geben. Da ergibt sich sicherlich nochmal ein Stimmungsbild. Das muss aber mit dem tatsächlichen Abstimmungsergebnis am Ende nicht übereinstimmen, denn der Druck wird bis zur letzten Minute vor der Abstimmung am Freitag enorm sein und auch weiter steigen. Und wenn es am Ende eine namentliche Abstimmung im Bundestag geben sollte, in der dann offen abgestimmt werden muss, also jeder alleine Farbe bekennen muss, dann kann auch das noch den Ausschlag geben.
Matthias Deiß in Berlin, vielen Dank für die Einschätzung. Mit der Abstimmung über das Rentenpaket beschäftigt sich heute Abend auch die Sendung Hart, aber fair um 21 Uhr hier im Ersten. Wenn er sprach, dann hörten die Menschen in Deutschland lange Zeit ganz genau zu. Der Virologe Christian Drosten war der wohl bekannteste Experte in den Jahren der Corona-Pandemie. Für manche steht er aber auch für Fehler in der damaligen Politik. Heute sprach Drosten in der Enquete-Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der Corona-Krise und stellte sich in dem Gremium aus Abgeordneten und Sachverständigen kritischen Fragen.
Polizeischutz vor dem Sitzungssaal 4900 im Bundestag. Das Interesse an den Sitzungen der Enquete-Kommission bisher eher verhalten. Heute aber ist der Saal voll. Und das dürfte an ihm liegen, Virologe Christian Drosten. Vor allem auf seine Einschätzungen stützte sich die Politik während der Corona-Pandemie. Nun soll er als Sachverständiger die Fragen der Enquete-Kommission beantworten. Doch zum Teil kommt er gar nicht zu Wort, wird immer wieder von Vertretern der AfD unterbrochen.
Hier wieder bitte ein Ja oder Nein.
Dass wir hier über Wirkungsbereiche von sicherlich 90% und mehr sprechen, dann halte ich das für eine richtige Wissenschaftskommunikation.
Herr Dr. Nils, lassen Sie doch bitte den Sachverständigen zu Ende.
Schulschließungen, Lockdown, Maskenpflicht. Viele der damals getroffenen Maßnahmen stehen auf dem Prüfstand. Was hat gut funktioniert? Wo gab es Defizite? Das will die Enquete-Kommission in den nächsten anderthalb Jahren aufarbeiten. Drosten verteidigt heute das Vorgehen der damaligen Bundesregierung.
In jedem Szenario einer unkontrollierten ersten Welle hätte sich aufgrund der enormen Übertragbarkeit in kurzer Zeit unvorstellbar hohe Patienten- und Verstorbenenzahlen ergeben. Gerade die Effizienz der deutschen Pandemiekontrolle in der ersten Welle wurde international anerkannt und hervorgehoben.
Rund 3,5 Stunden dauert die in Teilen sehr aufgebrachte Debatte. Dass die heutige Sitzung unter Polizeischutz stattfindet, gibt vielen Gremiumsmitgliedern zu denken.
Und zeigt auch, vor welcher großen Aufgabe diese Enquete-Kommission neben der fachlich-inhaltlichen Aufarbeitung und auch den Lehren für zukünftige Krisensituationen, welche Aufgabe da auf die Corona-Enquete-Kommission kommt.
Das nächste Treffen der Kommission findet bereits in 2 Wochen statt. Ihren Abschlussbericht will sie im Juni 2027 vorlegen.
Der Verband der Familienunternehmer will seinen Umgang mit der AfD nun doch überdenken. Präsidentin Ostermann bezeichnete die Einladung von AfD-Abgeordneten als Fehler. Man müsse andere Wege der Auseinandersetzung finden, sagte sie. Die Einladung hatte massive Kritik ausgelöst. Mehrere Unternehmen verließen deshalb den Verband. Politiker von CDU und SPD begrüßten nun die Kehrtwende. Drohender Mitglieder- und Einnahmeverlust scheine bei Unternehmern zu wirken, sagte etwa der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels Radke. Wir Deutsche brauchen das starke Polen, das sagte Bundeskanzler Merz heute bei den gemeinsamen Konsultationen mit der polnischen Regierung in Berlin. Beide Seiten vereinbarten, künftig enger zusammenzuarbeiten, etwa bei der Verteidigung, der Unterstützung für die Ukraine oder in der Wirtschaftspolitik. In der Frage nach Reparationsforderungen für den Zweiten Weltkrieg bekannte sich Merz zur deutschen Schuld. Er schloss Zahlungen an Polen jedoch erneut aus.
Hand in Hand wollen sie zusammenarbeiten. Bundeskanzler Merz und der polnische Ministerpräsident Tusk betonen bei ihrem Treffen die engen Beziehungen beider Länder. Auch wenn es zuletzt in Polen Irritationen gab, dass in der Ukraine-Politik Deutschland sich oft zuerst nur mit Frankreich und Großbritannien abstimmte.
Ich bin sehr darum bemüht, unsere Nachbarn, die dann vielleicht bei dem einen oder anderen Gespräch nicht dabei gewesen sind, immer und sofort zu informieren. Wir führen keine Gespräche ohne die Zustimmung unserer Nachbarn, ohne die Zustimmung der übrigen Europäer.
Merz sieht das auch als eine Lehre aus der deutsch-polnischen Geschichte. Und die Aufarbeitung dieser Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Für das im Zweiten Weltkrieg erlittene Leid fordert die polnische Seite Reparationszahlungen von gut 1 Billion Euro. Polens formaler Verzicht in den 50er Jahren, auf den sich Deutschland bezieht, sei hinfällig. Diejenigen, die die Geschichte kennen, wissen, dass Polen in den 50er Jahren nichts zu sagen hatte. Wir sind in Polen alle der Auffassung, dass Polen keine Wiedergutmachung erhalten hat für die Verluste und die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Die Rückgabe von Kulturgütern, die vom NS-Regime geraubt wurden, ist da ein Symbol, das Tusk begrüßt. 73 Pergamente und der Kopf einer mittelalterlichen Statue. Und auch die Gedenkstätte für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus soll nun kommen. Dort, wo bisher eine Art Übergangsdenkmal an das Leid erinnert, in der Nähe des Kanzleramtes.
Im vergangenen Jahr gab es mehr Opfer von Landminen und anderen Sprengsätzen. Laut der internationalen Kampagne für deren Verbot wurden 6.279 Menschen dadurch getötet oder verletzt. Die meisten im Bürgerkriegsland Myanmar. Allein dort wurden 2.029 Opfer gezählt. In Syrien waren es 1.015, in Afghanistan 624 und in der Ukraine 293. Dort setzt Russland seit Beginn seines Angriffskrieges diese in vielen Ländern verbotenen Waffen ein.
Ein kilometerweites Feld und Waldstück im Norden von Kiew. Hier haben russische Truppen während ihres Rückzugs Anfang 2022 massenhaft Minen verlegt. Ukrainische Minenräumer arbeiten seit Monaten daran, das Gebiet zu säubern. Man muss sorgfältig vor die Füße schauen, und zwar nicht nur vor die Füße. Weil wir gerade viel im Wald arbeiten, muss man auch nach oben schauen, denn oft werden Minen aus der Luft abgeworfen und können in Ästen hängen bleiben. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Ukraine momentan das am stärksten verminte Land der Welt. Und immer mehr Minen kommen hinzu. Russland vermint sehr aktiv. Es wird Streumunition eingesetzt und Minen mit Stolperdraht, Antifahrzeugminen. Das gesamte Arsenal aus Sowjetzeiten wurde bereits eingesetzt. Auch zivile Gebiete greift Russland mit Streumunition an, wirft Minen über frontnahen Dörfern ab. Aber auch die Ukraine legt Minen beispielsweise, um im Frontgebiet Stellungen zu sichern. Die Arbeit für die Räumerinnen und Räumer ist extrem gefährlich. Die meisten hier haben sich dennoch freiwillig gemeldet. Als Russland die gesamte Ukraine überfiel, gingen meine zwei jüngeren Brüder zum Militär und nach einiger Zeit trat auch mein ältester Sohn der Armee bei. Natürlich habe ich viel gespendet, aber das war mir nicht genug. Ich wollte mehr helfen. Solange der Krieg Minen hinterlässt, wollen Svetlana und ihre Kollegen dafür arbeiten, dass Leben hierher zurückkehrt.
Für den ukrainischen Präsidenten und sein Land ist es eine möglicherweise entscheidende Woche. Begonnen hat sie mit einem Paris-Besuch Selenskys bei seinem französischen Amtskollegen Macron. Selensky sucht Unterstützung, denn die USA machen zurzeit Druck. Sie wollen den Ukraine-Krieg schnell beenden.
Der Auftakt von Selenskys Europatour in Paris. Zu Beginn einer Woche intensiver diplomatischer Verhandlungen sprechen Macron und Selenskyj über ein mögliches Ende der Kämpfe. Russland muss mit dem Angriff aufhören und dafür gibt es keine Anzeichen. Und nur die Ukraine kann über ihr Territorium entscheiden. Parallel in Brüssel beraten die EU-Verteidigungsminister, wie sie die Ukraine noch stärker militärisch unterstützen können. Die Niederlande stellen weitere 250 Millionen Euro für den Kauf amerikanischer Waffen. Auch Deutschland bekräftigt seinen zusätzlichen Beitrag von 3 Milliarden Euro. Die Ukraine soll aus einer Position der Stärke in die Verhandlungen gehen. Das könnte eine entscheidende Woche für die Diplomatie werden. Wir haben gehört, dass die Gespräche in den USA gestern schwierig, aber produktiv waren. Die Ukraine verhandelt alleine. Wären wir Europäer an ihrer Seite, wäre ihre Position viel stärker. Am Wochenende hatten ukrainische Seedrohnen zwei Tanker der russischen Schattenflotte und ein Verladeterminal angegriffen und schwer beschädigt. Ein erheblicher Schlag gegen russische Öltransporte im Schwarzen Meer, sagen Experten. Auch die Europäer arbeiten an weiteren Sanktionen gegen die Schattenflotte. Mehr Druck auf Russland und eine dauerhafte finanzielle Unterstützung der Ukraine, das ist alles, was die Europäer derzeit versuchen können. Denn sie sitzen wieder nicht mit am Verhandlungstisch. Der US-Sondergesandte Witkoff fliegt ohne sie zu den für morgen geplanten Gesprächen nach Moskau.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll effizienter werden. Von heute an gilt deshalb der Reformstaatsvertrag. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer heißt das, künftig soll es weniger Fernsehsender geben. Auch Radiowellen sollen gestrichen werden. Welche das sind, entscheiden die einzelnen Sender. Für die Online-Berichterstattung gibt es ebenfalls neue Regeln.
Moderner, digitaler und übersichtlicher soll es werden, das Angebot von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Grundlage dafür der seit heute geltende Reformstaatsvertrag. Die Rundfunkanstalten sollen dabei enger zusammenarbeiten, um das Programm effizienter zu gestalten. Das Ziel dabei auch, schlanker werden und Geld einsparen. Das fordert auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz als derzeitiger Vorsitzender der Rundfunkkommission.
Die Menschen, die die Haushaltsbeiträge zahlen, also die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren, die haben ein Anrecht darauf, dass es einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, aber dass auch mit ihren Beitragsmitteln klug umgegangen wird.
Konkret muss das lineare TV-Angebot im Informationsbereich von 4 auf 2 Programme gebündelt werden. Das junge Angebot soll von 4 auf 3 reduziert werden. Der Kinderkanal bleibt in jedem Fall bestehen. Erst von 2033 an soll der Kika aber nur noch digital im Internet senden. Und mindestens 16 Hörfunkwellen sollen ab 2027 wegfallen.
Fakt ist, dass dieser Reformstaatsvertrag eine Zäsur ist, die uns deutlich digitaler und deutlich arbeitsteiliger für die Zukunft aufstellen soll. Und ich erhoffe mir, dass dadurch auch einige der Kritiken am öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Umsetzung dann weniger werden.
Auf tagesschau.de gelten für Texte nun strengere Regeln. Sie müssen sich stärker an Sendungen orientieren. Änderungen gibt es auch in der neuen Tagesschau-App. Jetzt stehen noch mehr Videos und Streams im Vordergrund. Und es gibt jetzt auch Social-Media-Clips.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 2. Dezember.
Der Nordwesten und Westen werden morgen am Tag und zuvor in der Nacht von einem Tief beeinflusst. Dort regnet oder nieselt es. In den westlichen Mittelgebirgen und den geschützten Lagen in den Frühstunden vielleicht vereinzelt gefrierender Regen. Sonst morgen am Tag neben lockeren Wolken Sonne, vor allem in Bayern ist es ganztägig trüb. In der Nacht plus 6 bis minus 5 Grad. Am Tag 1 Grad im Dauergrau, im Breisgau bis 11 Grad. Am Mittwoch trübes Wetter, vor allem im Süden und Osten auch Sonne, wieder im Westen und Nordwesten mancherorts Regen oder Niesel. Der Donnerstag grau, in den Hochlagen und an den Nordrändern der Mittelgebirge auch Sonne, am Freitag vor allem im Osten Regen oder Niesel, im Südosten vereinzelt etwas Schnee oder gefrierender Regen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni, ob die Ukraine für eine mögliche Waffenruhe nicht doch schmerzhafte Zugeständnisse machen muss. Außerdem, Stromberg ist zurück. Im neuen Kinofilm ist wieder alles wie immer. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.